Wir haben heute ein wunderschönes und zugleich herausforderndes Thema, die Versöhnung. Wir können jetzt in dieser einen Stunde nicht das ganze Seminar halten und ich möchte auch heute euch einfach ein paar Anregungen geben, weil wir sind immer auf dem Weg, ja, ob wir ein Seminar gemacht haben oder nicht. Wir sind immer auf dem Weg und das alles sind nur Hilfen zum Ziel. Wir haben heute Freitag, dazu passt das Thema eigentlich ganz gut. Freitag, der Tag, an dem Jesus sein Leben gegeben hat für uns, wo er Frieden gestiftet hat zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen. Er hat uns mit Gott versöhnt und er hat auch den Frieden unter den Menschen gebracht. Wir werden das noch tiefer betrachten. Jeder Mensch sehnt sich zutiefst nach Frieden. Es ist die Grundsehnsucht im Herzen jedes Menschen. Und letztlich tun wir alles, um den Frieden zu finden, um zum Frieden zu kommen. Oftmals wählen wir die falschen Mittel, deswegen klappt's nicht. Und zwar, wir wünschen uns nicht nur ein bisschen Frieden, wie es in dem einen Schlager heißt, ein bisschen Frieden, sondern die Sehnsucht unseres Herzens ist, einen tiefen, umfassenden, unzerstörbaren Frieden zu empfangen, den uns niemand nehmen kann. Jesus selbst sagt uns, ich gebe euch meinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und das ist eigentlich dieser Friede, nach dem wir uns sehnen. Wir können sagen, er selbst ist dieser Friede. Der Friede ist Gott selbst. Im Epheserbrief 2, Vers 14 steht, denn er ist unser Friede. Er, Christus, ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder, also diese Versöhnung zwischen den Menschen. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei, Juden und Heiden, in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Also er will diese Einheit der Menschheit. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Also Jesus hat diese Versöhnung zwischen den Menschen und mit Gott gestiftet. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Ganz starkes Wort. In einem liturgischen Text heißt es auch, ich glaube es in einem Hochgebet, er hat in seinem Herzen die Kräfte des Hasses gebrochen. Seine Liebe war so stark. Er hat den ganzen Hass bekommen, könnte man sagen, getragen, erlitten. Aber er hat in seinem Herzen die Kräfte des Hasses zerbrochen. Weiter, Epheserbrief, wir sind schon bei Vers 17. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen, Paulus spricht zu den Heiden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ja, er drückt das nochmal aus. Er schenkt also den Frieden allen Menschen, bietet er an, Jesus, und den Frieden mit Gott, diese tiefe Versöhnung mit dem Vater, diesen Zugang zum Vater. Ihr wisst, beim Jesus, wie er am Kreuz gestorben ist, ist der Tempel, im Tempel der Vorhang mitten in zwei gerissen. Und der Vorhang war vor dem Allerheiligsten. Das war eigentlich das Innerste des Tempels. Das symbolisierte diese direkte Gegenwart Gottes. Da war die Bundeslade. Und nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr da eintreten mit dem Sühneblut. Und Jesus, im Moment seines Todes, zerreißt dieser Vorhang. Das heißt, ja, sein Herz ist geöffnet. Das Herz Gottes ist offen. Das Innerste Gottes ist geöffnet, ist zugänglich für uns. Das ist ein ganz starkes Bild. Ich erinnere euch an diese Botschaft von Medjugorje, die ich euch schon am Anfang, wie ich über das Fasten gesprochen habe. Die erste Botschaft, die Maria dort gibt in Medjugorje, war Friede, Friede, Friede. Es muss wieder Friede sein zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen. Es ist eigentlich das Ziel des ganzen Kommens Jesu, was Maria hier ausspricht. Es geht um diesen Frieden zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen. Und sie sagt dann noch in dieser ersten Botschaft, deshalb versöhnt euch, betet, fastet. Ja? Wir hatten das schon gehört am Anfang und ich habe dann auf das Fasten bin ich eingegangen. Wir haben in diesen Tagen schon viel gefastet, gebetet und heute geht's um die Versöhnung, um diesen dritten Punkt zum Frieden. Versöhnung ist, wie ich schon gesagt habe, ein weites Thema, könnte man vieles zu sagen, vor allem auch dieser Weg der Versöhnung, der Weg der Vergebung, der Weg der Heilung auch, den wir alle gehen müssen in unserem Leben, jeder auf seine Weise, in diesem Leben, oder da müssen wir nachsetzen, sagt Pater Buhr, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Das ist dann das Fegefeuer, also besser jetzt als nachher. Jetzt ist leichter. Das ist jetzt nur so ein bisschen scherzhaft, aber stimmt. Es gibt bei der Versöhnung drei Bereiche, die ich heute ansprechen möchte. Es ist klassisch, das wisst ihr alle. Die Versöhnung mit Gott, wir haben es oben auch schon gehört. Die Versöhnung mit den anderen. Und die Versöhnung mit mir selber. Das vergessen wir nämlich manchmal. Ich möchte mal anfangen mit der Versöhnung mit uns selber. Das ist oft das, wo wir nicht so genau hinschauen. Aber da fängt alles an, weil ihr wisst, wir können die anderen nur so lieben, wie wir uns selber lieben. Es steht im Alten Testament schon im Levitikus, für Kapitel 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Nächsten lieben wie mich selbst setzt voraus, dass ich mich liebe. Wenn ich mich nicht liebe, kann ich auch den Nächsten nicht lieben. Ich werde den Nächsten maximal so lieben, wie ich mich selber liebe. Wenn ich mich selber nicht ausstehen kann und nicht leiden kann, werde ich auch einen anderen nicht tief annehmen können. Wer seine eigene Schwäche und Fehler nicht annehmen kann, verfolgt sie oft bei den anderen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal bemerkt habt bei euch. Oftmals sind die Sachen, die wir an den anderen schrecklich und unausstehlich finden, genau das, was wir auch bei uns nicht annehmen können. Man muss das Ganze mit Humor nehmen. Gott hat viel Humor. Wichtig ist, dass einem bewusst wird. Es geht uns allen gleich, wir sitzen alle im selben Boot. Oft ist unser Problem, dass wir uns selbst nicht lieben. Es ist gar nicht so sehr das Problem, zum Beispiel, dass Gott uns nicht verzeihen würde, sondern dass wir selber uns nicht verzeihen können. Es gibt zum Beispiel Leute, ich höre das immer wieder, die beichten 30 Mal dasselbe, also ich meine, ich übertreibe jetzt, aber immer wieder dieselbe Sünde. Nicht jetzt, weil sie die wiederholt hätten, sondern dieselbe. Und zwar deshalb, nicht weil Gott ihnen nicht verziehen hätte, sondern weil sie sich selber das nicht verzeihen können. Und ihr habt das vielleicht auch schon gehört, dass Leute sagen, vielleicht habt ihr das auch schon selber gesagt, das kann ich mir nicht verzeihen, dass ich das gemacht habe. Dass das in meinem Leben passiert ist. Vielleicht könnt ihr euch diese Frage auch stellen, wo gibt's in meinem Leben einen Punkt, wo ich mir selber sage oder wo ich ja dieses Wort in mir spüre oder diese Haltung? Nee, also den Punkt, den kann ich mir selbst nicht verzeihen. Diesen Fehler, diese Sünde. Oder vielleicht sind es Charaktereigenschaften und Schwächen, die ihr habt, die wir uns nicht verzeihen können oder die wir nicht annehmen können, ja, die wir an uns nicht ausstehen können. Pater Markus hat es auch in den Predigten schon zweimal, glaube ich, die Tage auch gesagt. Es gibt oft Dinge, die wir am liebsten weghaben wollten. Lieber Gott, mach, zauber das doch mal weg. Weg damit, ich will das nicht. Warum muss das so sein, der Stachel im Fleisch, ja, hat er schon gesagt, diese Tage. Und er hat auch gesagt, das fand ich sehr schön, oftmals ist genau das der Punkt, der mich immer wieder in die Arme Gottes treibt. Genau dieser Punkt, diese Schwäche oder dieser Fehler, damit ich seine Barmherzigkeit und Liebe überhaupt erfahren kann oder überhaupt tiefer annehme. Es gibt da ein wunderschönes Gleichnis von Jesus, ich möchte euch einen Teil daraus vorlesen. Und zwar, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus bei einem Pharisäer, Simon heißt er, zum Essen eingeladen ist. Und während dem Mahl kommt eine Sünderin, stadtbekannt. Sie tritt von hinten an Jesus heran. Sie weint. Ihre Tränen fallen auf die Füße von Jesus. Sie trocknet seine Füße mit ihrem Haar und küsst sie, salbt sie mit einem Öl. Der Pharisäer ist entsetzt, geschockt. Wie kann er sich von so einer Frau, stadtbekannte Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte oder so, Wie kann er sich von ihr berühren lassen? Wenn er ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist. Und er würde das nicht zulassen. Und Jesus sagt zu ihm etwas, ich werde euch das jetzt vorlesen. Jesus sagt zu ihm: Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister. Das ist in Lukas 7, nur dass die es nachlesen wollen, Vers 40 folgende. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagt ihm: Du hast recht. Und dann geht er auf diese Frau ein und sagt: Siehst du diese Frau, was sie für mich getan hat? Du hast mir kein Wasser gegeben, du hast mir keinen Kuss gegeben, du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Aber sie hat ihre Tränen über meine Füße vergossen und sie abgetrocknet und mich geküsst und mir das Öl über die Füße gegossen. Ja. Und dann sagt Jesus einen wunderbaren Satz. Er sagt: Ihr sind diese vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Und wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Das sollte uns auch ganz tief treffen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das verstehen, was Jesus uns hiermit auch sagt. Er stellt eigentlich alles auf den Kopf. Merkt ihr das? Er stellt alles auf den Kopf. Nicht mehr der sozial und religiös so gut dastehende Pharisäer ist der Größere für Jesus, sondern die stadtbekannte Sünderin. Stellt euch den Skandal vor. Das stellt unsere Wertordnung auf den Kopf. Wir würden sagen, der Pharisäer, der fastet zweimal die Woche, der gibt Almosen, der betet, der lebt ein ordentliches Leben, der hält sich an die Gebote. Wieso ist die Sünderin die Größere? In der Liebe. Weil sie mehr liebt, weil sie die Liebe Gottes tiefer angenommen hat. Wir können also daraus schließen, meine Fehler und Sünden können mir sogar helfen, dass ich dadurch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes tiefer erfahre. Das ist doch der Hammer, oder? Der heilige Augustinus, damit ihr euch nicht auf meine Einsicht verlasst, hat das in Worte gefasst. Ich will es euch verraten. Er hat gesagt, Römer 8, Vers 28 erweitert, diesen Vers kennt ihr, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Und Augustinus fügt hinzu, sogar die Sünde. Kirchenvater, könnt ihr glauben. Also gibt es keinen Grund, warum wir nicht auch unsere Vergangenheit bejahen. Auch mit allen Fehlern oder auch mit unseren Schwächen, mit unseren Versagen. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten dienen, wenn wir heute umkehren. Es geht natürlich jetzt nicht darum, extra zu sündigen. Wir haben alle genug auf dem Kerbholz. Wir brauchen nicht extra was machen. Wir müssen nur das tief bejahen, auch unsere Armut vor Gott. Und da tief seine Liebe empfangen. Es soll uns zeigen, unsere Fehler und Sünden sind für Gott letztlich kein Problem. Kein Problem. Ob du ihm jetzt 500 oder 50 Denare schuldig bist. Wir können es eh nicht bezahlen. Ja, so ist es doch. Und er ist reich genug. Frieden schließen mit mir selber. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den ich heute euch einladen möchte. Frieden schließen mit mir selber. Das können wir nur einzig und allein im Vertrauen auf Gott. Wenn ich glaube, dass seine Liebe, seine Macht auch größer ist als meine Fehler und Sünden. Als alle meine Fehler und Sünden, ohne Ausnahme. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20 steht: Wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Wunderschönes Wort. Wenn unser Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Frieden schließen mit meiner Vergangenheit. Pater Buob drückt das so ein bisschen humorvoll, plastisch aus, dass ich aus dem Film nichts mehr rausschneiden muss. Ist gut, gell? Gut ausgedrückt. Ich muss nichts mehr rausschneiden aus meinem Film. Gibt's keine schwarzen Löcher mehr. Darf alles so gewesen sein. Es darf alles so gewesen sein. Warum? Weil Gott allmächtig ist, weil er Liebe ist. Nur deswegen. Nicht, weil wir das wieder glattbügeln könnten. Das geht nicht. Das können wir vergessen. Es stützt sich allein auf ihn. Aber da seht ihr jetzt schon, das Erste, was ganz entscheidend ist, ist dieser tiefe Glaube, dieses tiefe Vertrauen auf die Liebe und die Macht Gottes. Wenn ich das nicht habe, vergiss es. Worauf willst du das bauen? Das geht nicht. Menschlich ist das verloren. Da haben wir alle recht. Ja. Menschlich ist das daneben. Da können wir nichts mehr dran ändern. Wenn wir unser Leben verfuscht haben, das Leben von anderen, es kann tragische Folgen haben. Nur Gott kann das wieder gut machen. In der Offenbarung steht, er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Alle. Von jedem Auge. Also, er ist allmächtig. Wir können uns vielleicht eben heute diese Frage stellen, wo gibt es vielleicht Ereignisse der Vergangenheit in meinem Leben, Situationen, Bereiche, die ich am liebsten ausradieren möchte. Dicken Radiergummi, weg damit. Die ich nicht annehmen kann. Der nächste Schritt, also das war jetzt so dieser erste Bereich, das ist jetzt nur ein Impuls. Wie gesagt, das könnte man ganz, ganz stark noch vertiefen. Jeder kann das für euch auch jetzt in diesen Tagen auch im Gebet mit reinnehmen. Dieser erste Impuls, Versöhnung mit mir, dieses tiefe Bejahen meiner Person mit allem Guten natürlich, das habe ich jetzt nicht so sehr angesprochen, weil das ist meistens weniger ein Problem für uns. Für uns sind meistens die Schwächen das Problem, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo wir Stärken haben, das ist. Aber da können wir auch für danken. Ich denke, das können wir auch verbinden. Wir können auch, indem wir das vielleicht schwerer anschauen, auch gleichzeitig mal schauen, und was hat Gott mir geschenkt? Und dafür mal bewusst danken. Weil das gibt auch ein Gegengewicht, ja, zu sehen. Und er hat so viel Gutes getan, ja, in meinem Leben. Er hat mir so viel Gutes geschenkt. Auch an Gaben, an Fähigkeiten, die ich habe, an vielleicht auch ganz verborgene Dinge, aber die sehr wichtig sind. Der zweite Punkt, Frieden mit den anderen. Da würde ich gerne zwei Bereiche, zwei Dimensionen ansprechen. Einmal die Dimension, wo habe ich anderen nicht vergeben und kann ich anderen nicht vergeben? Und der andere Bereich ist eben das, wo ich selber anderen schuldig geworden bin, wo ich eigentlich um Verzeihung bitten müsste. Also zunächst mal der erste Punkt, wo habe ich anderen nicht vergeben, wo kann ich nicht vergeben oder will ich nicht vergeben? Die Unversöhntheit mit anderen, natürlich auch mit sich selbst, aber eben auch diese Unversöhntheit mit anderen, die sehr häufig da ist bei vielen Menschen, das ist ein sehr, sehr verbreitetes Problem, die kann ein ganzes Leben vergiften, zerstören, von innen her zerfressen. Es gibt Menschen, die nach 30, 40, 50 Jahren noch völlig unglücklich sind, weil der mir das angetan hat und nicht verzeihen können. Ihr ganzes Leben ist vergiftet durch ein Ereignis ihres Lebens, das tatsächlich tragisch war, aber auch noch Jahrzehnte später, die Person ist vielleicht, lebt vielleicht gar nicht mehr oder sonst was. Und immer noch ist ihr Leben zerfressen von dieser Unversöhntheit, von diesem Groll, von dieser Bitterkeit. Ganz wichtig zur Vergebung ist vielleicht zu sagen, es geht nicht darum, eine Sache zu vergessen. Manche Leute sagen, ich vergebe, aber ich vergesse nicht. Gut, man muss auch nicht vergessen im Sinne von, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich meine, es gibt so schwerwiegende Ereignisse, die kann man nicht vergessen im Sinne von, dass man sie einfach vergisst, dass man nicht mehr weiß, dass sie passiert sind. Wirklich einschneidende Erfahrungen, die kann man nicht vergessen. Ja, die behält man sein Leben lang im Gedächtnis. Aber es geht darum, dem anderen Gott zu überlassen. Diese Situation, dieses Unrecht, auch das mir geschehen ist, und auch die Sünde des anderen, sie Gott zu überlassen, das Recht der Vergeltung, sagen wir mal Selbstjustiz, abzugeben an Gott. Gott zu vertrauen, dass er alles wieder ins rechte Lot bringt, also mich entschädigen wird und auch den anderen zurechtweisen wird. Seine Schuld, ja, irgendwie, ja, Jesus hat sie sowieso schon gesühnt, aber auch ihn zu einer Umkehr führen wird, wenn der andere dazu bereit ist. Also diese Rache, die wir spüren, dieses Bedürfnis nach Rache und Vergeltung, was auch ganz natürlich in uns ist, weil es auch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ja, wir schreien innerlich danach, das ist Unrecht, was mir geschehen ist und das muss gerecht gemacht werden, das muss wieder in Ordnung kommen. Dieser Schrei nach Rache, lassen wir die Rache die Sache Gottes sein. Diese Rache Gott übergeben. In der Schrift heißt es einmal, mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich werde vergelten. Ich kann euch dazu eine kleine Erfahrung von mir, oder sagen wir mal, sie ist sogar nicht mal so klein, aber wirklich eine verblüffende Erfahrung, die ich selber gemacht habe in meinem Leben, jetzt in meiner Gemeinschaftszeit. Ich sage euch, in der Gemeinschaft ist es wie in der Familie oder in der Ehe ist auch nicht besser. Man hat die ganzen, man kriegt das genau das Gleiche, die Fehler und die Dinge von Menschen ab. Das ist, weil man so eng zusammenlebt und auch oft über Jahre. Und das ist eine Schule der Liebe, genauso wie die Ehe und die Familie. Ich kann mich an zwei wirklich einschneidende Punkte erinnern, wo ich das erfahren habe, dass mir jemand Unrecht getan hat und ich habe sehr darunter gelitten. Einmal war es bei einer größeren Sache, einmal bei einer kleineren. Und beide Male musste ich durch einen tiefen Prozess dieser Vergebung und Versöhnung auch mit dieser Person gehen. Und ich habe sogar eigentlich dann nach einiger Zeit auch wieder ein positives Verhältnis zu dieser Person bekommen. Also es waren jeweils zwei verschiedene Personen, es war nicht in beiden Fällen dieselbe Person. Aber beides Mal hat sich auch diese Person nicht dafür entschuldigt. Also es gab jetzt nicht eine Reueakt von dieser Person, sie hat das also nicht mir gegenüber bereut, sondern ich musste selber diesen Weg der Versöhnung gehen. Und was ganz interessant ist, ich bin wirklich zum tiefen Frieden gekommen, habe das auch wirklich vergeben. Eine ganz starke Erfahrung, kann ich euch nur sagen, gerade in diesem schwerwiegenderen Fall, der mich sehr tief getroffen hat, war ungefähr 2 Jahre später, ist diese Person in eine ganz ähnliche Situation gekommen, dass eine Person ihr genau das Gleiche angetan hat. Und es hat mich irgendwie innerlich erschauern lassen. Ich hab irgendwo gespürt, Gott, er hat wirklich die Macht, den Menschen zur Umkehr zu führen und ihm auch seine Sünde bewusst zu machen. Die kleine Theresia sagt das auch. Oft lässt Gott zu, dass wir zum Beispiel auch genau an den Dingen leiden, die wir anderen vorwerfen. Das ist oftmals die Pädagogik Gottes, das können wir nicht begreifen, wie er das macht. Das müssen wir auch ihm überlassen, das können wir nicht selber machen. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, ich habe nichts daran gemacht. Das war Gott, der das so gefügt hat. Aber mich hat das innerlich ganz tief berührt. Und ich habe das mitgekriegt. Das war für mich eine ganz tiefe Lehre, wo ich gespürt habe, du kannst wirklich Gott die Menschen überlassen. Du brauchst nicht Selbstjustiz üben. Gott weiß schon, wie er dem anderen das zeigen muss. Das macht Gott. Und er macht es viel besser als ich. Der dosiert das auch genau. Der weiß genau, was er da machen muss. Es geht mich gar nichts mehr an. Ja, das ist eigentlich die Vergebung. Es geht mich nichts mehr an. Es gehört Gott. Ich habe es Gott überlassen. Für mich war das diese Erfahrung so wichtig, einfach zu sehen, Gott macht das selber. Ich habe jetzt nicht um das gebetet, dass sie das selber erfährt. Überhaupt nicht. Nein, das hätte ich ja nie gewünscht. Es hat mir dann echt leid getan, dass sie das, weil ich mochte sie eigentlich gerne, diese Person. Ich hatte auch gar nichts gegen die. Das hat mich einfach deswegen auch so tief getroffen. Manchmal ist ja gerade Menschen, die wir sehr lieben, wo das sehr tief geht. Das ist ja oft gar nicht so Leute, die wir eh nicht leiden können, manchmal. Gell? Gerade oft, das kann manchmal der Ehepartner sein, ja, den Menschen, den wir am meisten lieben, der uns tief verletzt, in einem Punkt. Ja, das muss ja gar nicht, manchmal will er das überhaupt nicht oder ist ihm nicht bewusst. Aber Gott kann ihm das zeigen. Das fand ich so toll, ja, diese Pädagogik Gottes zu sehen. Wichtig nochmal dieser Punkt, was ich da auch erlebt habe, ich kann eigentlich nur vergeben, das habe ich eben schon gesagt, wenn ich glaube, dass Gott die Macht hat, dieses Unrecht, das mir angetan wurde, erstens mal wieder gut zu machen, auf irgendeine Weise, früher oder später. Ja, es kann auch im Himmel sein, aber er wird es wieder gut machen. Das ist ganz wichtig, dass ich das glaube. Auch dieser Schaden, der in meinem Leben entstanden ist. Weil wir können oft mal sagen, boah, das hat mein Leben verfuscht. Nein, Gott hat die Macht, das zum Guten zu führen. Aber dieses Vertrauen, dieser Glaube ist grundlegend. Sonst kann ich nicht vergeben, in der Tiefe. Ich kann euch das auch nur einladen, das mal im Gebet zu betrachten. Herr, ich glaube jetzt, dass du auch in dieser Situation die Macht hast, das zum Guten zu führen. Und wenn ihr das nicht glauben könnt, auch diesen Unglauben, ja, einfach mal in die Beichte zu bringen. So habe ich das auch mal gemacht. Mein Unglaube. Jesus, ich glaube ja gar nicht, dass du allmächtig bist, dass du auch diese Situation zum Guten führen kannst, wenn ich dich liebe, wenn ich mit dir gehe. Im Katechismus der katholischen Kirche, ich habe jetzt die Nummer nicht rausgesucht, aber es steht in dem Kapitel über Gott, den Allmächtigen, sagt der Katechismus, Gott kann das Böse nur deshalb zulassen, weil er allmächtig ist. Das heißt, er hat die Macht, sogar das Böse zum Guten zu führen. Aus dem Bösen Gutes noch wieder zu ziehen quasi, das wieder irgendwie zum Guten zu machen. Ich meine, ihr könnt jetzt die ganzen Beispiele der Märtyrer sehen. Warum sind die singend in den Tod? Warum Maximilian Kolbe und so weiter? Das war ja in dem Sinne nicht Gottes Wunsch, dass die jetzt da gemartert würden und umgebracht würden. Aber Gott hat die Macht, ihr Martyrium zu einem Segen zu machen, der alles übersteigt, was sie vielleicht in ihrem Leben wirken konnten. Ja, das können wir gar nicht ermessen. Gottes Macht ist ohne Grenzen. Und deswegen kann, nur deswegen lässt er das Böse in der Welt auch zu. Ihr wisst es, aus Liebe, weil wir frei sein müssen, zu wählen, lässt er auch die Sünde zu. Lässt er auch zu, dass wir uns gegen die Liebe entscheiden und damit uns und anderen Leid verursachen. Das ist der Grund für das Leid in der ganzen Schöpfung eigentlich. Diese Freiheit des Menschen, der die Möglichkeit hat, auch zu Gott Nein zu sagen, und zwar bis in die letzte Konsequenz. Das ist tragisch, aber Gott lässt das deshalb zu, weil er die Macht hat, auch das zu verwandeln. Und das ist das Kreuz von Jesus. Er hat eigentlich die tiefste Sünde, die größte Sünde gegen die Liebe Gottes selbst auf sich genommen und verwandelt in die Quelle des Heils, das Kreuz. Das ist eigentlich, gut, das wäre jetzt nochmal ein eigener Vortrag, die Erlösung. Aber ich sage es jetzt nur mal so am Rande nochmal. Der Katechismus sagt, Gott lässt das Böse nur zu, weil er die Macht auch hat, es wieder zum Guten zu führen. Noch eine Hilfe, die für mich sehr wesentlich war. Meine geistige Begleitung hat mir sehr geholfen, mir das bewusst zu machen. Alles, was dich trifft, was dich verletzt, das hat zuerst Jesus verletzt. Du hast den größten Leidensgenossen, hat sie zu mir gesagt. Und das hat mich total tief berührt. Jesus ist dieser Leidensgenosse von mir, ja, der alles, was ich erleide, das gilt für jeden Menschen. Er leidet alles, jeden Schmerz, jede Sünde, die mich getroffen hat, jede Verwundung, jede Missachtung, jede Verachtung, alles, was mich getroffen hat, hat ihn zuerst durchbohrt. Und viel tiefer als mich, weil seine Liebe viel größer ist. Und das zu erkennen, das betrachtet mal, das war für mich die Heilung. Zu erfahren, diese Liebe Jesu, diese Identifikation von Jesus mit mir. Jesus identifiziert sich mit mir. Er nimmt meine Schmerzen, Leiden, meine Verletzungen auf sich. Das äußere Bild ist ja auch sein Leib voller Wunden. Ich weiß nicht, ob ihr das Turiner Grabtuch kennt. Voller Wunden, von Kopf bis Fuß. Ja, das ist das äußere Bild. Aber Cantalamessa, der Prediger des Papstes, sagt, die äußeren leiblichen Leiden von Jesus sind nicht zu vergleichen zu dem, was er innerlich gelitten hat. Äußerlich gibt es sogar Menschen, die vielleicht mehr gelitten haben, aber innerlich, sein seelisch-geistiges, moralisches Leiden ist größer als das Leiden der gesamten Welt. Ja, das umfasst alles. Wichtig für mich, Jesus ist dieser, der in jedem Augenblick meines Lebens bei mir war, der alles mit der größten Liebe zu mir miterlebt hat und mitgelitten hat. Kann wirklich eine Heilung sein. Vielleicht bestimmte Situationen, die euch verletzt haben, da mal reinzugehen wieder und anzunehmen, Jesus war dabei. Jesus war dabei und er war bei mir. Und er hat mit mir gefühlt, er hat mit mir gelitten, alles ganz tief. Und er leidet da mit mir, er fühlt mit mir mit. Ich bin nicht allein in meinem Schmerz. Das ist wirklich die Heilung. Er ist ganz tief mit mir vereint. Das ist auch die Vereinigung mit Jesus. Und deswegen haben wir die Heiligen alle so gerne das Kreuz betrachtet. Mir ist das da mal ganz tief aufgegangen. Die haben ja als das Leiden Jesu betrachtet. Ich habe immer gedacht, warum denn? Und dann haben die gesagt, da wirst du mit Jesus vereint. Ganz genau. Weil du da erlebst diese Tiefe der Liebe, wie tief seine Liebe geht. Das ist nicht hier oben im Kopf, Gott liebt uns. Das geht in die tiefste Existenz. Und das müssen wir betrachten. Deswegen betrachten wir den Kreuzweg. Nicht, weil wir da wollen, dass wir da irgendwas als erinnern, ach, was hat er gelitten, der Arme. Darum geht's überhaupt nicht. Jesus sagt sogar auf seinem Kreuzweg zu den Frauen, weint über euch und eure Kinder. Er hat gar nicht seinen Schmerz gesehen. Er hat mit uns mitgelitten. Es ging ihm gar nicht um sich. Überhaupt nicht. Jesus war total frei in diesem Leiden. Total stark. wie Jesus gelitten hat, das muss man wirklich betrachten. Er war total frei. Er hat überhaupt nicht auf sich geschaut. Er hat nur uns gesehen. Und das ist eigentlich auch für uns diese Heilung, das zu betrachten, das zu empfangen, das tief in unser Herz, in unser Leben aufzunehmen. Es gibt natürlich dann auch jetzt auf dem Weg der Vergebung anderen gegenüber verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so Schritte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben das mal auch in der Gemeinschaft öfters mal angeboten, diese Schritte der Vergebung von Schwester Usha. Weiß ich nicht, ob ihr das mal gehört habt. Wir haben da tatsächlich auch Leute erlebt, die da auch körperliche Heilungen erlebt haben. Weil ihr wisst, eine Unversöhntheit kann tatsächlich auch körperliche Krankheiten nach sich ziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die von Groll und Unversöhntheit und diesem Inneren, was mich zerfrisst, ja, herkommen. Und also wir haben da Leute erlebt, also die haben wirklich Heilung erlebt, körperliche, durch Vergebung. Ganz stark. Vergebung, und also in die Beichte das zu bringen und zu vergeben, Heilungen. Wichtig bei diesen Schritten, das ist eigentlich sehr einfach, man geht mit Jesus nochmal in diese Situation oder stellt sich diese Person vor, aber mit Jesus zusammen. Jesus ist da und die Person ist da. Und wir stellen uns vor, dass diese Person uns um Vergebung bittet. Das dürfen wir, weil eines Tages wird diese Person erkennen, was sie getan hat. Spätestens im Tod wird ihr das bewusst werden, allerspätestens. Und dann wird sie ihr sehr leid tun. Oder sie wird sich dadurch verdammen, das ist noch tragischer. Dann werden wir anfangen, auch sogar ein Mitleid für die zu bekommen, die uns Böses angetan haben, weil sie sind die Ärmeren eigentlich, wenn sie es nicht bereuen. Aber dass wir uns vorstellen, diese Person bittet mich jetzt um Vergebung und das auch benennen. Das, was mich verletzt hat. Das ist auch ganz egal, ob die Person das so gemeint hat oder nicht, ja. Es geht einfach um mein Gefühl. Ich habe mich so gefühlt. Darum geht's. Ich habe mich so verletzt gefühlt. Das aussprechen. Und das laut sagen, das waren auch diese Schritte der Vergebung, das laut aussprechen. Ich bitte dich sowieso um Verzeihung, dass ich das und das und das und das dir angetan habe. Und dann kann ich selber sagen, im Namen Jesu verzeihe ich dir wieder den Namen, dass du mir das und das und das und das angetan hast. Ja, dass man das einfach laut ausspricht auch. Einmal diese Vergebungsbitte und dass ich verzeihe im Namen Jesu. Vor Jesus, ja, im Gedanken. Kann man auch vor einem Kreuz machen, oder? Und jetzt bitten, Jesus, heile du. Wir kommen jetzt zu deinem Kreuz und wir bitten dich, mit deinem Blut, schenk Heilung und Versöhnung. Ich habe jetzt noch einige Zeugnisse von Vergebung aufgeschrieben. Gut, ich will da jetzt vielleicht nicht zu lang drauf eingehen, weil ich will auch noch auf einen anderen Punkt kommen. Aber ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Corrie ten Boom. Ich habe es bei einem Medjugorje-Treffen auch letzte Zeit erwähnt. Eine Frau, die im KZ war, eine Holländerin, eine Protestantin übrigens, die wirklich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes durch die Gefangenschaft, durchs KZ Ravensbrück gegangen ist, also durch mehrere Gefängnisse auch. Und ihre Schwester und ihr Vater sind dort umgekommen und sie haben das nur ganz im Glauben gelebt. Und sie ist rausgekommen wie durch ein Wunder und ist nachher durch die ganze Welt gereist und hat die Botschaft der Vergebung gepredigt. Und hat wirklich, sie ist sogar in Deutschland, sie ist nach Deutschland gekommen und sie hat eine Wärterin wieder getroffen, die ihre Schwester immer so geschlagen hat, das kurz vor ihrem Tod noch. Der hat sie vergeben. Und das sind solche starken Zeugnisse, es ist möglich. Ja, Vergebung ist möglich. Oder Pater Markus hat uns vor ein paar Tagen eine ganz ergreifende Geschichte auch vorgelesen von einem Priester im spanischen Bürgerkrieg, ist ja nicht so lange her, der einem sterbenden Soldaten vergeben hat, der gerade seinen Vater und seinen Bruder erschossen hat. Also den Vater und Bruder des Priesters. Eben ihn auch eigentlich töten wollte, aber ihn nicht angetroffen hat im Pfarrhaus. Ja, der ihm die Beichte abgenommen hat und ihm vergeben hat. Also solche erschütternden Geschichten, aber das kann uns ermutigen zu zeigen, es ist möglich, zu vergeben. Oder ich habe es auch vor ein paar Jahren ein ergreifendes Zeugnis, das kam sogar im Internet, die Frau eines in der Türkei damals ermordeten Missionarin der Türkei, also Protestanten waren das, Freikirchler, 5 sind da, glaube ich, ermordet worden, in einer Druckerei, einer christlichen Druckerei. Vielleicht erinnert euch an diesen Vorfall, das war in der Türkei vor ein paar Jahren. Und die Frau von dem einen, der hatte 3 Kinder, die Frau von ihm hat am Grab gesagt, ich verzeihe den Mördern. Ja? Also auch was für ein christliches Zeugnis, ja. Das sind wirkliche Christen. Ja. Wir müssen allen alles verzeihen. Sonst kommen wir nicht in den Himmel. Pech für uns. Ist jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt, aber es ist so. Im Kolosserbrief 3, Vers 13 steht, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Jesus hat uns zuerst vergeben. Die kleine Theresia sagt, du hast mir im Voraus sogar schon alles vergeben. Alles, was ich auch noch hätte machen können, wenn du mich nicht davor bewahrt hättest. Sie hat das ganz tief verstanden. Ich hätte die ganzen Verbrechen begangen, wenn du mich nicht beschützt hättest. Und du hast mir sogar schon im Voraus alles vergeben. Wir haben in diesen Tagen auch gehört, was passiert, wenn wir das nicht tun. Im Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Wir hatten es in der Messe gehabt. Ihr erinnert euch, der Mann, der die unermessliche Schuld nicht zurückzahlen kann und soll dann verkauft werden. Und der Herr erlässt ihm die ganze Schuld. Und dann geht er raus und trifft seinen Mitknecht, und der ihm 100 Denare schuldig ist, und würgt ihn und packt ihn und sagt, so, du zahlst mir das zurück, und wirft ihn ins Gefängnis. Und dann sagt der Herr, also, ich habe dir deine ganze Schuld erlassen, weil du mich so angefleht hast und du hast kein Erbarmen. Das geht nicht. Damit können wir nicht in den Himmel kommen. In den Himmel kommen nur Versöhnte. Leute, die allen alles vergeben haben. Ich denke, das ist oft ein Grund fürs Fegefeuer. Ja, wenn wir nicht verzeihen. Da gibt Gott uns noch eine Chance, dass wir noch verzeihen können. Das ist ganz wichtig. Deswegen, ich kann euch nur sagen, das ist das A und O. Das müssen wir lernen. Da kommt keiner drum rum. Und das tut weh. Aber ich habe euch eben versucht, diese Hilfen auch zu geben. Wenn wir das erkennen, dass Gott alles wieder gut macht, dass er mit mir leidet, dass er alles wieder heilen kann, dann kriegen wir die Kraft dazu. Ein kleiner Tipp auch, im Alltag, übt's im Kleinen ein. Ja, fangt an in kleinen Dingen. Nicht erst warten, bis der große Hammer kommt oder so. Ich meine, gut, vielleicht ist er schon gekommen, aber fangt an, im Kleinen zu üben. Ich finde das sehr wirkungsvoll. Ich übe es auch in der Gemeinschaft. Ich kann euch sagen, da geht's nämlich schon los. Ja, die nervt mich schon wieder mit dem und dem. Oder sagt mir ein verletzendes Wort oder der oder das. Es sind manchmal Kleinigkeiten im Alltag. Und dann sagen, ich verzeihe sofort. Gar nicht warten. Und erstmal noch 3 Stunden drüber nachdenken, sondern sofort, ich verzeihe sofort. Ich verzeihe das Unrecht, ich verzeihe sofort das Unrecht. Gar nicht sich damit aufhalten, sondern sofort verzeihen. Und zwar in Kleinigkeiten schon anfangen. Der missachtet mich jetzt, ich verzeihe sofort. Das kann ich euch nur empfehlen, weil das wird auf einmal so eine Grundhaltung, die erstens mal ungeheuer befreiend ist. Das heißt nicht, dass ich dann nicht nachher auch mal Dinge ansprechen kann. Ja, aber dann bin ich frei. Dann kann ich auch in guter Weise die Dinge ansprechen. Kann ich zum Beispiel sagen, du, das, was du mir vorhin gesagt hast, da habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt. Was hast du damit gemeint? Ja? Zum Beispiel. Das heißt nicht, dass ich nie mal was ansprechen darf. Im Gegenteil. Aber ich habe es schon vergeben. Das heißt, ich bin nicht mehr voller Wut und Hass. Und dann werde ich eigentlich auch erst frei, wirklich zu sehen, was war denn. Denn oftmals, das kann ich euch auch aus der Erfahrung in der Gemeinschaft, das habt ihr sicher genau in der Familie und überall, oftmals sind das Missverständnisse. Oftmals hat der andere das ganz anders gemeint, als ich das aufgefasst habe. Ganz, ganz, ganz oft. 80% würde ich mal sagen, sind Missverständnisse, wenn nicht noch mehr. Einfach Missverständnisse. Der andere hat es ganz oder hat was ganz anders verstanden und ich wieder. Und manchmal sind das Ketten von Missverständnissen. Und da ist es auch gut, die anzusprechen. Aber wenn ich schon verziehen habe, bin ich schon frei. Bin ich nicht mehr im Groll und in der Wut, und was du mir wieder angetan hast, dann kann ich gar nichts mehr sehen und kann gar nicht mehr mit dem anderen reden, weil ich emotional völlig gefangen bin. Während wenn ich schon gesagt habe, Jesus, ich gebe es dir sofort, verzeih ihm sofort, es hat mich jetzt verletzt, aber ja, und zeig du wieder den Weg für uns beide. Dann komme ich sofort wieder zum Frieden. Gut, der nächste Punkt, also das war die Vergebung mit den anderen, aber was jetzt auch noch wichtig ist, wo liegt die Schuld bei mir? Oder wo müsste ich um Verzeihung bitten? Pater Slavko in seinem Buch über die Beichte schreibt so schön, immer wieder kommen gerade die frommen Leute zu ihm und sagen, Herr Pater, ich weiß nicht, was ich beichten soll. Also Pater Burp hat darauf eine ganz lustige Antwort. Schnell 2 Kerzen und Weihwasser her für die Heiligsprechung. Wirst sofort heilig gesprochen. Meinte natürlich im Scherz, gell? Ja, wer nicht weiß, was er beichten soll, ist heilig. Oder? Pater Slavko, Spaß beiseite, hat diese Frage dem großen Theologen Hans Urs von Balthasar gestellt. Kennt ihr vielleicht? Und der hat darauf geantwortet, er soll die Leute doch mal zurückfragen. Hast du Gott immer geliebt von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft und deine Nächsten, wie dich selbst oder wie Jesus? Ich denke, da fallen uns schon gleich Sachen ein, die wir auch in die Beichte bringen können, wenn wir uns diese Frage ehrlich stellen. Jesus sagt das ja zu dem einen Schriftgelehrten, der zu ihm kommt und ihn fragt, welches Gebot ist das Größte und das Erste? Und da sagt Jesus, das ist in Markus 12, Vers 28, aber es steht auch in anderen Evangelien. Jesus antwortete, das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Wer kann das von uns schon sagen? Da haben wir schon die Beichtliste, wo wir das nicht gemacht haben. Als Zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir jetzt schon wieder die beiden Aspekte. Mich selbst muss ich dann auch erstmal lieben und den Nächsten. Also wissen wir schon, was wir beichten sollen, wenn wir diesen Satz hernehmen. Ja, können wir schon die Gewissenserforschung machen für unsere nächste Beichte. Im Galaterbrief 5, Vers 7 steht, das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn ich Gott vollkommen liebe, mich vollkommen und den Nächsten vollkommen, ja, dann brauche ich nicht mehr zur Beichte gehen. Aber erst dann. Ich glaube, außer Jesus und Maria gibt's da niemand. Ein sehr schöner Text, der uns dabei helfen kann, uns in der Liebe zu prüfen, ist das Hohelied der Liebe. Ihr kennt es, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Ich gebe euch den Text nachher auch mit. Da könnt ihr den auch mal mit in die Anbetung nehmen und könnt ihr natürlich in eurer Bibel dann auch noch ganz lesen. Ich habe nur einen kleinen Abschnitt, da spricht Paulus eben über die Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede, hätte aber die Liebe nicht, es nützt mir nichts und so weiter. Ihr kennt diesen Text. Und dann kommt dieser wunderbare Abschnitt, den gebe ich euch auch auf ein Extrablatt, dann den könnt ihr euch nachher mitnehmen. Da beschreibt er, wie die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf und so weiter. Und jetzt eine tolle Übung als Beichtvorbereitung. Erstmal setzt ihr anstatt Liebe oder sie, setzt ihr Jesus ein. Jesus. Und ihr stellt euch mal Jesus vor. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Er eifert sich nicht. Er prahlt nicht. Er bläht sich nicht auf. Er handelt nicht ungehörig. Er sucht nicht seinen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen. Er trägt das Böse nicht nach. Er freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er hält allem stand. Ja? Das mal Jesus einfügen. So, und dann eure Namen. Und dann mal hören, wie sich das anhört. Liobar ist langmütig. Liobar ist gütig. Naja. Macht das mal. Und dann schaut mal, wie das auf euch zutrifft. Dann werdet ihr, glaube ich, einiges zum Beichten haben. Ich glaube, dann gibt es kein Problem mehr, was man da noch finden kann. Vielleicht auch in Bezug auf eine konkrete Situation kann man das mal machen. Ja? So diesen Text mal durchgehen und meinen Namen einsetzen. In dieser Situation war ich langmütig, gütig. Ich eiferte mich nicht, blähte mich nicht auf und so weiter. Ja? Dann mal schauen, was bleibt dann übrig. Dann geht's uns vielleicht wie den Heiligen. Die Pfarrer von Ars, der wollte immer weglaufen, weil er so seine Sünden gesehen hat. Also wenn er das erkennt, bitte nicht erschrecken. Es ist ganz normal. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Alles andere ist Illusion. Wenn wir meinen, wir wären schon heilig mit den zwei Kerzen und dem Weihwasser. Und wenn wir erkennen, wie arm wir sind, Und jetzt aber wieder dran erinnern. Und Gottes Liebe. Ich bin die arme Sünderin. Aber ich komme zu den Füßen von Jesus. Und ich, da war ich die ganze Liebe. Und Jesus sagt mir, du hast die Liebe verstanden. Dir sind deine vielen Sünden alle vergeben, weil du es mich liebst. Ja, weil du auf mich vertraust, weil du meine Liebe annimmst. Das ist es. Ja, und deswegen dürfen wir uns freuen, wenn wir das entdecken. Ja, also bitte nicht erschrecken und Rüssel in den Sand stecken, sondern Halleluja. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt kann Gott, Paulus schreibt das mal so schön, damit Gott an mir als ersten Sünder seine ganze Langmut beweisen konnte. Teresa von Avila sagt das auch. Herr, eine wunderbare Gelegenheit, deine ganze Barmherzigkeit zu zeigen. Ist doch schön. Nur eins geht bald drauf. Der Stolz. Aber mit dem kommen wir sowieso nicht in den Himmel. Laut Pater Burb stirbt er erst eine Viertelstunde nach dem Tod. Naja, schauen wir mal. Ja, der hat's echt drauf, ich sag's euch. Er bringt's aber so schön auf den Punkt, gell? Mit seinem schwäbischen Theologie. Ist auch so wichtig, der Humor. Ja, dass man auch wirklich das, weil es gibt keine Tragik mehr bei uns Christen. Es gibt keine Tragik mehr. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat und den Teufel und die Hölle und alles, die Sünde. Tragisch und dramatisch wird's nur, wenn wir es nicht annehmen. Das ist alles. Das ist alles. Es ist so einfach, deswegen müssten wir Christen erlöster aussehen, wie Nietzsche sagt. Wir müssten strahlen, wir müssten jubeln, hüpfen, tanzen. Also ich meine jetzt nicht den ganzen Tag von mir aus, aber im Grunde schon. Weil wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben alles, Gott schenkt uns alles kostenlos. Jesus hat alles bezahlt. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, den Rüssel auf die Erde zu stecken. Und er ist allmächtig, schnips, und dann alles kann er zum Guten führen. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Wir sind das einzige Problem, wenn wir es nicht annehmen. Wenn wir uns in unserer Traurigkeit, in unserer Sünde verschließen. Deswegen gehen wir zur Beichte und das ist die Befreiung. Deswegen sagen die Therapeuten, die Christlichen, also 80% der Krankheiten wären schon alle weg, wenn die Leute wieder beichten gehen würden. Wenn wir die Liebe Gottes in Fülle annehmen könnten, dann wären wir in einem Schlag geheilt. Das können wir nicht, weil wir noch zu verschlossen sind. Deswegen sagt Maria in Medjugorje fast in jeder Botschaft, öffnet eure Herzen, öffnet sie, hallo. Die Fülle ist da, ihr müsst es nur empfangen. Ihr empfangt es nicht, ja, dann kann es nicht wirken. Das ist alles. Ich kann eine leere Flasche, wenn ich die zukorke und in den Ozean schmeiße. Da kann der ganze Ozean nützt nichts. Kommt kein Tropfen rein, wenn der Korken drauf ist. So sind wir oft. Wir sind zugestöpselt. Da kann nichts passieren. Kann Gott nichts machen. Da kann er seine Gnaden über uns ausschütten. Ja, wenn ich mich nicht öffne, bleibe ich auf dem Trockenen. Verdurste ich neben der Quelle. Ja? Kennt ihr die Geschichte vom modernen Menschen? Der geht durch die Wüste, verdurstet. Und dann sieht er in der Ferne eine Oase. Ach, sagt er, das ist nur eine Fata Morgana. Das ist alles Blödsinn. Ich habe schon Halluzinationen. Er kommt immer näher. Er hört schon das Rauschen des Wassers. Er riecht schon den Duft des Wassers. Ach, das bilde ich mir alles nur ein. Ich bin schon verrückt vor Durst. Und dann setzt er sich hin und stirbt. Wir kommen zwei Beduinen vorbei und sagen, das gibt's doch nicht. Der verdurstet neben der Quelle. Und dann sagt der eine zum anderen, du, das war ein moderner Mensch. Wir können es einfach nicht glauben, dass Gott so gut ist. Und das ist unser ganzes Problem. Wir glauben es ihm einfach nicht. Und dann kann Gott nichts machen. Dann steht er da mit seinen ganzen Gnaden und den Gnadengeschenken. Wir packen es einfach nicht aus. Ja, aus unausgepackte Geschenke. Du kannst das Schönste einpacken. Wenn es jemand nicht auspackt, dann hat er nichts davon. Also, wir werden jetzt auspacken in diesen Tagen. Noch eine kleine schöne Geschichte, die gebe ich euch auch mit auf dem Zettel, wo man auch prüfen kann, ob man immer in der Liebe war, ist eine sehr schöne Geschichte auch, vom Sokrates oder über Sokrates, ob sie von Platon war vielleicht. Auf jeden Fall schon ziemlich alte Geschichte, tausende von Jahren. Also, ich lese sie euch vor. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und war voll Aufregung. Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es nicht schon als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also, lächelt der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Das ist auch eine schöne Geschichte, die gebe ich euch nachher auch mit. Da kann man auch nicht nur seine Worte mal mitprüfen, aber auch seine Taten. Ist das, was ich tue oder denke über einen anderen? Zum Beispiel die Gedanken, da müssen wir auch aufpassen. Ist das wahr? Ist es gut? Ist es nützlich? Bringt's was? Oder? Wenn's, also bei allen drei, die ich das verneinen muss, dann lass es begraben sein. Gut, kommen wir noch zum letzten Punkt. Wir sind schon ein bisschen spät, aber es ist ein umfangreiches Thema und auch, denke ich, ganz wichtig. Die Versöhnung mit Gott. Das Zentrum, das Herz, von dem eigentlich alles andere ausgeht. Im 2. Korintherbrief 5, Vers 20 steht, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Ja. Es ist alles, wozu Jesus gekommen ist, um uns wieder mit dem Vater zu versöhnen. Den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Wir haben es schon gesagt. Ich denke, da können wir uns fragen, liebe ich Gott mit ganzem Herzen? Konkreter ausgedrückt, steht Gott an der ersten Stelle in meinem Leben, in jeder Situation. Maria in Medjugorje sagt das immer wieder. Geht, liebe Kinder, Gott den ersten Platz in eurem Leben. Und sie sagt sogar in einer Botschaft ganz erschütternd, die Welt stellt Gott auf den letzten Platz. Aber ihr, meine lieben Kinder, stellt Gott auf den ersten Platz in eurem Leben. Welchen Platz hat Jesus in meinem Leben, können wir uns fragen. Hat er überhaupt einen festen Platz? Oder schiebe ich ihn mal so zufällig rein? Und wenn ich ihm einen festen Platz gebe, was für einen Platz hat er? Oder in dieser und jener Situation? Wie sieht's da aus? Oder ist er nur so der Notnagel, wenn mir nichts mehr anderes einfällt? Ich muss zum Beispiel auch bei mir eingestehen, natürlich habe ich Gott mich entschieden, Gott auf den ersten Platz in meinem Leben zu stellen. Aber an manchen Tagen muss ich sagen, oh Jesus, heute war aber mal die Arbeit wieder mal am ersten Platz. Oder irgendeine Person oder was weiß ich was. Ja? Oder ich selber. Ihr wisst, es gibt in unserem Herzen so etwas wie einen Thron. Könnt ihr euch vorstellen? Und auf dem Thron sitzt immer irgendjemand oder irgendwas. Das kann ich selber sein. Das können Dinge sein, um die sich alles dreht. Das kann das Geld sein. Das können materielle Güter sein, das kann Erfolg, Karriere, Arbeit, das können Beziehungen, Menschen sein. Das können die Kinder sein, bei dem einen sind es die Kinder. Das sind alles an sich gute Dinge. Ja? Es geht gar nicht darum, diese Dinge schlecht zu machen. Das sind alles hohe Werte, die Familie, Beziehungen, Menschen, auch die Arbeit, auch meine Karriere, das darf ich alles leben. Aber es darf nicht auf dem Thron sitzen. Auch ich nicht. Auf dem Thron, da gehört Jesus hin. Dann findet alles andere auch seinen richtigen Platz, ja, seinen richtigen Stellenwert und seine richtige Ordnung. Da mal uns fragen, steht Gott in jeder Situation auf dem ersten Platz in meinem Leben? Und dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, den wir eigentlich jetzt schon angesprochen haben, deswegen brauche ich da gar nicht mehr so viel zu sagen, nämlich das Vertrauen, der Glaube. Im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 8, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen und wird aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Die Sünde schlechthin ist, dass wir nicht an Jesus glauben, dass wir nicht an Gott glauben. Und ich habe es versucht, jetzt schon ein bisschen rauszuarbeiten, auch in dem, was wir vorher gesagt haben. Wie tief glaube ich an Jesus? Wie tief vertraue ich ihm? Ich denke, wir glauben alle an ihn, ja, grundsätzlich, irgendwo. Aber wie weit? Jesus sagt ja auch zu seinen Jüngern oftmals, ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube, sagt er einmal. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. kann ich Berge versetzen mit meinem Glauben? Oder wie stark ist mein Glaube? Gott will, dass wir einen Glauben haben, der wirklich Wunder tut. Alles kann, wer glaubt, sagt Jesus. Wenn wir wirklich an Jesus glauben würden, ihm total vertrauen würden, das würde unser ganzes Leben verwandeln. Wir haben es schon ein bisschen betrachtet in den einzelnen Punkten, über die wir gesprochen haben. Ich habe schon gesagt, wir können nur verzeihen, wenn wir glauben, dass Gott alles wieder gut macht. Wir können nur uns selber verzeihen, wenn wir glauben, dass Gott größer ist als meine Sünde und meine Fehler. Glauben, Glauben, Glauben. Das ist die Grundlage von allem. Nur durch den Glauben können wir neue Menschen werden. Und zwar Glauben ist im Neuen Testament, das Wort für Glauben ist an ganz, ganz vielen Stellen das gleiche Wort wie für Vertrauen. Also es gibt ja mehrere Worte im Griechischen, aber es ist ein Wort, das Glauben und Vertrauen dasselbe bedeutet. Darum geht's, um ein ganz tiefes Vertrauen. Nur durch den Glauben bekommen wir die Kraft zur Vergebung, Versöhnung mit uns selbst, mit den anderen. Nur durch den Glauben bekommen wir die Kraft zu einer wahren und bedingungslosen Liebe, einer Feindesliebe, die bis zur Feindesliebe geht, einer Liebe, die alles vergibt und so weiter. Eine Liebe ohne Ende, nur durch den Glauben. Ich kann euch sagen, ganz kurzes Zeugnis, ich habe es schon öfters mal erzählt, meine Mutter, ein Wort hat ihr Leben verwandelt. Carlo Caretto, wir waren damals in Spello gewesen, Carlo Caretto, ein italienischer kleiner Bruder von Charles de Foucault, ein Ordensmann, hat dort so ein geistliches Zentrum gehabt in Spello bei Assisi und wir waren dort 14 Tage in Urlaub und Carlo Caretto hat zu meiner Mutter einen Satz gesagt, sie war damals in einer tiefen Not, auch meine Schwester und ach, es war eine schwere Situation unserer Familie. Und Carlo Caretto hat ihr einen Satz gesagt, Mama Hildegard, der liebe Gott freut sich, wenn du ihm glaubst. Und dieser Satz hat sie zutiefst getroffen. Sie hat in diesem Satz alles verstanden. Ich muss an Jesus glauben. Und seine größte Freude, er kann handeln, wenn ich ihm glaube. Dann kann er in meiner Familie handeln, dann kann er in meinem Leben handeln, dann kann er die Situation verwandeln, wenn ich ihm glaube. Sag doch Jesus. Er konnte dort nur wenige Wunder tun, weil er keinen Glauben fand. Und so weiter, ja? Oder, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen, sagt er zu der kanaanäischen Frau. Oder, einen solchen Glauben, der Synagogenvorsteher. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nirgendwo gefunden. Nee, das war nicht der Synagogenvorsteher, das war der Hauptmann von Kapernaum. Einen solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Ein Wort genügt von dir, Jesus. Dann wird mein Diener gesund. Ein Wort reicht von Jesus. Schnips! Wie Vater Markus gestern gesagt hat, Gott braucht nur den kleinen Finger. Bringt da alles wieder in Ordnung. Aber glaube ich das? Das ist die Frage. Gott will meinen Glauben, das ist mein Beitrag. Mein Glaube ist wie eine Öffnung, dass Gottes Macht wirken kann. Mein Unglaube verschließt eigentlich Gott die Tür, dass er handeln kann. Und er tut mir keine Gewalt an. Ja, wenn ich sie zumache, okay, dann bleibt er draußen. Ich kann euch nur sagen, kurz gesagt, dass ich habe selbst erlebt, wie das Leben meiner Mutter vollkommen verwandelt wurde. Von diesem Punkt ausgehend. Sie hat dann auch diesen Satz genommen, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen, den wir auch schon jetzt mehrmals zitiert haben, und hat ihn auf alle Situationen angewandt. Auch das, auch das, auch das. Ich glaube es. Jesus, du kannst auch das wieder zum Guten machen. Auch wenn ich jetzt gar nichts verstehe, wenn ich nichts sehe, wenn ich nichts fühle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube an dich. Und das ist ganz entscheidend. Und dieser Glaube ist kein Gefühl, ist keine Empfindung, ist eine Entscheidung. Dass ich sage, Jesus, ich weiß, du bist Gott. Ich weiß, du bist der Herr. Ich weiß, du hast alles getan. Du bist der Sieger. Und ich setze mein Vertrauen jetzt auf dich. Das ist ein Willensentscheid. Pater Burb hat gesagt, mit Verstand und Willen, das ist das Entscheidende. Unser Gefühl, das kommt erst 10 Jahre hinterher. Das ist verletzt und das ist voller Unruhe und ich weiß nicht was. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich entscheide mich heute. Ich kann es einfach sagen. Aussprechen mit Verstand und Willen. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich möchte euch zum Abschluss diese Worte lesen, die Jesus zu Schwester Faustina sagt. Ihr kennt diese Heilige der Barmherzigkeit, wo Jesus hat ihr diese große Botschaft der Barmherzigkeit anvertraut, die Johannes Paul II. Auch offiziell für die ganze Kirche anerkannt hat, indem er den Barmherzigkeitssonntag eingeführt hat. Und Jesus spricht zu ihr immer wieder auch über dieses Vertrauen. Und ich wollte euch diese Worte als zum Schluss noch mitgeben, um das mal tief in euer Herz noch zu lassen. Jesus sagt zu Schwester Faustina, ich mache mich von deinem Vertrauen abhängig. Ist dein Vertrauen groß, dann wird meine Freigebigkeit keine Grenzen kennen. Wie sehr liebe ich Seelen, die mir vollkommen vertrauen. Für sie tue ich alles. Wollen wir zu denen gehören? Seelen, die unbegrenzt vertrauen, sind mir eine große Freude. Denn in solche Seelen gieße ich alle meine Gnadenschätze. Es freut mich, dass sie viel verlangen, denn es ist mein Wunsch, viel zu geben, und zwar sehr viel. Das ist Gott. Da spüren wir was von der Größe Gottes. Gott ist kein kleiner Krämer, der uns die Pfennige auf den Tisch zählt. Gott will uns mit Überfülle beschenken. Aber das Vertrauen ist der Schlüssel. Unser Glaube an Jesus. Die kleine Theresia hat auch gesagt, was Jesus am meisten schmerzt, was sein Herz verwundet, ist der Mangel an Vertrauen. Und das ist tragischer, als wir glauben. Bringen wir ganz besonders das in die Beichte. Da kann ich euch nur zu einladen. Das hat mir auch mal ein Priester gesagt, das hat mich tief getroffen. Und ab da habe ich versucht, anfangen, habe ich das tiefer verstanden. Hat mir gesagt, ich habe das mal gebeichtet, und hat er gesagt, ja, dieser Mangel an Vertrauen ist schwerwiegender, als du glaubst. Und da ist mir das tiefer aufgegangen. Habe ich gedacht, er hat genau recht. Das ist die Grundlage für alles. Bringen wir das Jesus und bitten wir ihn um Verzeihung. Jesus, ich glaube gar nicht wirklich an dich. Du gibst mir so viele Beweise deiner Liebe und ich vertraue dir immer noch nicht. Und dann bitten wir ihn, Jesus, verwandle all mein Misstrauen in Vertrauen, all mein Unglauben in Glauben, wie dieser Vater im Evangelium schreit, weil der Vater sagt, heile meinen Sohn, wenn du kannst. Sagt Jesus, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Dann sagt der Vater, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist auch ein schönes Wort für uns. Ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Ja, beides. Ich entscheide mich, ich sage ja, ich vertraue auf dich, aber hilf auch da, wo ich noch nicht vertraue, wo ich verwundet bin. Weil wir alle sind in unserem Vertrauen tief verwundet worden. Und Gott weiß das und er will das heilen. Dass wir Menschen werden des Vertrauens, die ganz tief auf ihn vertrauen, in jeder Situation. Da können wir uns auch dieses schöne Bild von Schwester Faustina mit diesem Jesus, ja, ihr kennt das alle, mit diesen Strahlen, die aus dem Herzen kommen, es hängt hier auch mehrmals im Haus. Jesus, ich vertraue auf dich, steht drunter. Ein Satz, es reicht eigentlich, den können wir in jeder Situation sagen. Jesus, ich vertraue auf dich. Da ist alles drin.